Die Folge wird präsentiert von Maxon. Sie werden überall dort eingesetzt, wo Ingenieure keine Kompromisse eingehen wollen. Die hochpräzisen Elektroantriebe von Maxon. Seit über 60 Jahren entwickelt der Schweizer Antriebsspezialist DC- und EC-Motoren. Diese Motoren treiben sogar die NASA-Rover auf dem Mars an. Mehr Infos unter www.maxongroup.de.
Marco, weißt du eigentlich, was wir hier heute anmoderieren?
Also normalerweise moderieren wir ja hier immer Podcasts. Ich weiß jetzt nicht, was du mir jetzt damit sagen willst. Ich meine, das ist bestimmt wieder ein toller Podcast mit einem tollen Studiogast.
Das ist ja immer, ne?
Aber sonst, keine Ahnung, ne?
Es ist eine ganz besondere Folge, eine Jubiläumsfolge.
Oh Gott, ja, jetzt glaube ich, weiß ich, was du meinst. Oh Gott.
200 Folgen Technik aufs Ohr. Ich kann es nicht fassen.
Nee,
ich hätte das gedacht, als wir angefangen haben, dass wir hier einmal sitzen und schon 200 Folgen abgespult haben.
Ja.
Und das ist halt wirklich total faszinierend, weil wir haben ja immer wieder neue Themen, super Gäste und das ist immer noch total spannend.
Ja, und das hoffentlich wird es auch weiter bleiben, damit wir wenn es klappt, nochmal 200 Folgen produzieren. Wollen wir mal schauen. Aber wir bedanken uns natürlich auch bei euch und bei Ihnen für unsere treue Zuhörerschaft und hoffen, dass es da auch weitergeht, dass es auch weiterhin gut gefällt, was wir hier machen. An Themen gibt es keinen Mangel und an interessanten Leuten auch nicht.
Absolut nicht.
Und wir versuchen, die Qualität zu halten und so weiterzumachen.
Ja, können wir erstmal ein Sektchen trinken nach der Folge, oder?
Machen wir jetzt.
Müssen wir mal anstoßen oder währenddessen.
Gut, dass wir das nicht vorher gemacht haben, sonst hätte ich jetzt hier wer weiß was erzählen.
Ja, genau. Dann aber jetzt ab zur kommenden Folge.
Genau.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, wir kümmern uns heute um die Frage, warum die Energiewende nur mit Kommunikation gelingen kann und warum das so wichtig ist. Die Energiewende ist ja schon seit geraumer Zeit in vollem Gange und neben technologischen Fragestellungen gilt es auch, gesamtgesellschaftlich die Bevölkerung mitzunehmen. Und das gelingt natürlich am besten über Kommunikation. Inwiefern können Forschende dazu beitragen, die Akzeptanz zur Energiewende zu stärken? Was kann Wissenschaftskommunikation dabei leisten? Ja, darüber möchten wir heute eben bei Technik aufs Ohr sprechen. Und der Markus stellt jetzt unseren Gast vor.
Ja, das mache ich gerne. Unser Gast ist diesmal Dr. Eva-Maria Grommes. Sie forscht an der Technischen Hochschule Köln an der Fakultät für Anlagen, Energie und Maschinensysteme zu nachhaltigen Technologien im Bereich der Energiewende. Über Instagram und TikTok betreibt sie Wissenschaftskommunikation unter dem Namen Energiewende erklärt.
Ja, sehr schön. Und dann sagen wir erstmal Hallo und herzlich willkommen, Eva.
Herzlich willkommen.
Ja. Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Ja, vielleicht magst du erstmal so ein bisschen nochmal was zu dir erzählen und welche Kanäle du überhaupt hast und wo du so vertreten bist.
Ja, gerne. Mein Name ist Eva. Ich habe im Bereich bifaziale Photovoltaik promoviert letztes Jahr und bin jetzt schon seit 2,5 Jahren auf Social Media unterwegs, hauptsächlich auf TikTok und Instagram, unter dem Namen Energiewende erklärt und beantworte dort Fragen zur Energiewende.
Mhm. Gut, und wann und warum hast du denn damit angefangen, deine Forschung über Social Media zu kommunizieren? Das ist ja eigentlich nicht alltäglich, erlebt man nicht so oft.
Ja, die Energiewende ist ja ein so großes, komplexes Thema, was so viele Fragen aufwirft und uns aber auch alle in unserem Alltag irgendwie beschäftigt, dass mir in meinem Alltag andauernd Fragen dazu gestellt wurden. Ich habe erneuerbare Energien studiert und habe gemerkt, die Fragen, die mir gestellt werden, ob jetzt von Freunden oder Familie, sind doch immer recht ähnlich. Also es sind oft auch Mythen, töten Windräder wirklich so viele Vögel, geht uns mit Solarenergie das Licht aus? Und als ich gemerkt habe, wie sehr sich diese Fragen ähneln, dachte ich, ach, eigentlich kann ich mich auch filmen, während ich die Frage beantworte und das Ganze online stellen und mal schauen, ob das Ganze auf Resonanz trifft. Und so war es dann auch. Und jetzt mache ich das Ganze schon seit 2,5 Jahren.
Ja, so schnell vergeht die Zeit, ne?
Ja, super.
Ja. Wie darf man sich denn so ein Content-Stück von dir vorstellen? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst auf TikTok, wie sieht da bei dir die Produktion aus und was ist so das Endergebnis? Kannst du das mal so kurz anreißen?
Jedes meiner Videos bezieht sich immer auf einen Kommentar, das unter einem vorherigen Video gestellt wurde. Also meistens ist es eine Frage konkret zur Energiewende. Wenn ich ein bisschen Glück habe, liegt die Frage innerhalb meines Forschungsgebiets, dann kann ich sie recht schnell beantworten. Meistens recherchiere ich aber eher eine Stunde, anderthalb Stunden die Antwort, schaue mir verschiedene Studien an und gehe dann spazieren mit meinem Handy und einem Mikrofon und zeichne die Antwort eben als Video auf und lade das Ganze dann direkt als Videoantwort auf den Kommentar hoch. Mhm. Ich versuche da auf möglichst einfache Sprache zurückzugreifen, viele Grafiken zu zeigen und das Video auch nicht zu lang zu machen.
Mhm. Das heißt, du machst das eigentlich alles alleine oder gibt es dann noch Leute, die dich dabei unterstützen?
Bisher habe ich es alleine gemacht. Wow, okay. Im letzten Jahr hat ein Forschungsprojekt gestartet, was sich unter anderem auch mit meinem TikTok-Kanal auseinandersetzt. Das heißt Empower. Und nun haben wir ein kleines Team dahinter, aber die Videos produziere ich immer noch selber.
Mhm. Ja, nicht schlecht.
Auch Respekt.
Mhm, total. Ich würde mal bei den Kommentaren nochmal eben einhaken. Also wie wählst du das dann aus? Also welche Fragen erreichen dich da so? Und lost du das dann aus, welchen Kommentar du nimmst, oder sagst du dir irgendwie, ach, das passt jetzt voll gut, da kann ich jetzt noch mal ein Video zu machen?
Es gibt ja meistens die Funktion, dass Kommentare geliked werden können und dann hat man direkt auf Social Media wie eine Abstimmungsfunktion und ich sehe sofort, was interessiert die meisten Menschen, welche Rückfragen kommen besonders häufig und wähle dann gern so einen Kommentar aus. Oft kommen aber auch sehr konkrete Fragen, die besonders, wenn sie sich eben auf mein Forschungsgebiet, auf die bifaziale Photovoltaik oder generell Photovoltaik beziehen, die ich dann schnell beantworten kann.
Mhm. Okay, Social Media, das wissen wir alle, kann eine riesen Reichweite generieren, hat natürlich aber auch Gefahrenpotenziale, ne? Also da gibt es natürlich diese Hate Speech, da gibt es eine Menge, wenn ich das mal so offen sagen darf, an Bullshit-Content, der auch teilweise von prominenten Personen gesagt wird, gerade zum Thema Energiewende, fallen mir da die eine oder der andere ein, die die tollsten Sachen erzählen, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Wiederaufleben der Diskussion über Atomkraft und so weiter und so fort. Naja gut, darüber wollen wir nicht reden, aber polarisiert denn das Thema Energiewende stark? Gibt es auch Gegenwind oder hast du auch mit Hasskommentaren dich auseinanderzusetzen oder eher weniger?
Da kann ich mit einem großen Ja antworten. Also ja, die Energiewende polarisiert auf Social Media und ja, es gibt sehr viele Hasskommentare. Viele Themen, die in den Kommentaren adressiert werden, beziehen sich eigentlich auf Ängste. Und wir haben ja alle mitbekommen, also alle die Angst mitbekommen, ob uns das Gas zum Beispiel ausgeht während des Angriffskriegs zwischen Russland und der Ukraine, ob wir heizen können, wie lange wir warm duschen können. Und genauso ist es ja auch mit der Energiewende. Viele Menschen haben Angst, dass nachts das Licht ausgeht, wenn wir nur noch erneuerbare Energien haben. Und das ist natürlich ein schöner Nährboden für Hasskommentare. Ich habe in der Vergangenheit zusammen mit Professor Dr. Claudia Frick eine Studie auf meinem TikTok-Kanal durchgeführt und wir haben uns mal angeschaut, wie viel Prozent der Kommentare polarisierend sind, also Richtung Hasskommentare gehen. Mhm. Das waren in der Studie ca. 40% aller Kommentare.
Also ja, ist viel.
Das ist viel. Das ist echt viel.
Ja, definitiv.
Aber für mich ehrlich gesagt auch eine Chance. Menschen, die Hasskommentare zur Energiewende schreiben, sind ja meistens GegnerInnen der Energiewende, würde ich mal sagen. Mhm. Und das ist eine Zielgruppe, die wir besonders schwierig mit wissenschaftlichem Content erreichen können. Mhm. Und selbst wenn jemand darunter schreibt, du bist blöd, Ausrufezeichen, hat die Person sich wahrscheinlich vorher das wissenschaftliche Video zur Energiewende angeguckt oder angehört. Und das verbuche ich auch einfach mal als Win, dass wir die Menschen zumindest erreichen und ich eben auch auf die Mythen, die dann in den Kommentaren aufkommen, reagieren kann.
Ja, stimmt. Das eröffnet zumindest einen Einblick. Ne? Man kann dann darauf reagieren oder eben nicht, je nachdem, was es dann wird. Ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, ob du unsere Hörer mal so informieren kannst, was vielleicht deine Top-3-Themen sind. Also was waren die erfolgreichsten Videos, Social Contents? Welche Themen sind da am besten gegangen in letzter Zeit?
Ich muss sagen, das allererfolgreichste Video hat nicht so viel mit der Energiewende zu tun, sondern ich habe in diesen 2,5 Jahren auch promoviert. Ich habe letztes Jahr erst promoviert und habe hab meine FollowerInnen auch so ein bisschen im Prozess mitgenommen. Und letztes Jahr habe ich ein Video zu meiner Verteidigung gemacht und erzählt, wie läuft eine Verteidigung zu so einem Dr. Ing ab? Wie viele Fragen werden da einem gestellt? Wie lange hält man den Vortrag? Das war tatsächlich das erfolgreichste Video bisher. Aber zurück zu den Energiewende-Themen. Momentan ist das Thema Atomkraft sehr präsent und Stromimporte und Exporte, da kommen sehr viele Fragen zu. Aber das Thema Windkraft ist da auch immer sehr hoch im Kurs. Da gibt es viele Mythen zu und ich glaube, das sind so die meistgenannten Themen, zusammen noch mit der Elektromobilität.
Ah ja.
Ja, dann komme ich jetzt mal zu so einer, ein bisschen auf die Metaebene. Warum ist denn Wissenschaftskommunikation für die Forschung auch speziell vielleicht im Bereich Energiewende und Klima so wichtig? Gibt es es gibt ja einen unglaublichen Mix an Social Media Kanälen und wie hast du denn da für dich die geeigneten Kanäle gefunden und ausgewählt?
Wissenschaftskommunikation ist, finde ich, in jedem Wissenschaftsbereich wichtig, aber im Bereich der Energiewende nochmal besonders. Die Energiewende ist ja eine gesamtgesellschaftliche Transformation. Es reicht ja nicht, dass wir ja nur die Technologien entwickelt haben, sondern das Ganze muss ja auch noch umgesetzt und implementiert und eben auch gelebt werden. Und dafür müssen die Leute, dafür muss die Gesellschaft erreicht werden. Und mir ist es besonders wichtig, eine Plattform zu bieten, wo Fragen gestellt werden können, wo niederschwellig Fragen gestellt werden können und es eben auf Augenhöhe auch eine Antwort dazu gibt. Deshalb habe ich auch in diesem großen Mix aus Social-Media-Kanälen mir als erstes TikTok rausgesucht, weil TikTok damals die ersten waren, die mit einem Algorithmus gearbeitet haben und man kann zwar auf TikTok auch Menschen followen oder nicht followen, das beeinflusst aber nicht unbedingt, ob man deren Videos sieht oder nicht, sondern der Algorithmus entscheidet, was man sieht. Menschen, die Fragen zur Energiewende haben potenziell, die aber nicht in eine Fragerunde, nicht zu BürgerInnen-Dialogen kommen würden, sehen aber vielleicht so ein Video von einer jungen Wissenschaftlerin, die sagt, stellt mir eure Fragen, ich beantworte die gerne und haben dann ganz niederschwellig eben die Möglichkeit, die zu beantworten. Deshalb bietet für mich gerade TikTok die Chance, Menschen zu erreichen, die sich eben nicht aktiv mit wissenschaftlichen Themen beschäftigen, aber trotzdem interessiert sind und auch trotzdem Fragen haben.
Ja, wenn man sich mal so die Auswahl deiner Kanäle und jetzt speziell TikTok anguckt, dann hat man natürlich den Eindruck oder könnte man den Eindruck bekommen, dass deine Zielgruppe sehr jung ist. Aber wie sieht denn deine Zielgruppe überhaupt aus?
Das dachte ich am Anfang tatsächlich auch. Ich war irritiert, als ich das erste Mal in die Analytics geschaut habe. Ja. Meine Videos auf TikTok erreichen hauptsächlich eine Zielgruppe über 45.
Oh. Okay.
Ich habe heute nochmal nachgeschaut zum letzten Video, was ich heute Morgen gepostet habe. Das hat 48% Menschen über 55 sogar erreicht.
Okay. Okay. Ja, da ist man manchmal erstaunt. Ne?
Das waren wir ja auch.
Ja, genau, es war im Podcast hier ja teilweise auch so. Ne?
Wie bitte?
Ja, genau. Also man ist manchmal echt dann überrascht, aber es ist ja auch total spannend, finde ich.
Absolut.
Ne? Wenn man da so erreicht. Ne?
Ja.
Ja. Wie hast du denn da so deine Reichweite aufgebaut? Also ist es alles so organisch passiert oder hast du irgendwann mal gesagt, ich muss jetzt mal was sponsoren oder ist es einfach so ein Selbstläufer gewesen? Keine Ahnung.
Das ist organisch passiert bisher. Das Besondere ist ja auch, man braucht mittlerweile nicht mehr viele Follower, um viele Menschen zu erreichen. Das passiert mir auch öfter, wenn ich mit Menschen aus der Politik zum Beispiel über Wissenschaftskommunikation auf TikTok rede und dann erzähle ich, ach, mein letztes Video wird von 100.000 Menschen gesehen und dann schauen sie auf meinen Kanal und sagen, ja, aber sie haben doch nur knapp 5.000 Follower. Das sagt mittlerweile wirklich nichts mehr aus, sondern eher die Relevanz des Themas, über das man spricht. Und damit erreicht man eben Menschen. Deshalb ist es mit dem Thema Energiewende auch recht einfach, viele Menschen zu erreichen, weil es in den letzten Jahren aktuell war und jetzt wahrscheinlich immer aktueller noch wird.
Stell dir vor, du könntest an Projekten arbeiten, die deine Karriere voranbringen und die Welt verändern. Dann entdecke Deal, ein familiengeführtes Technologieunternehmen, das leidenschaftliche Ingenieure und IT-Experten wie dich sucht. In unseren 5 Teilkonzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering erwartet dich ein spannendes Arbeitsumfeld. Ob digitale Transformation, Nachhaltigkeit oder Friedenssicherung, mach bei Deal, was dir wichtig ist. Werde Teil unseres Teams und gestalte die Welt von morgen mit Deal. Finde jetzt deinen Traumjob auf makeitworkatdeal.com.
Gut, also das stellt einen natürlich auch vor Herausforderungen, kann ich mir vorstellen. Also gerade bei dem Thema Wissenschaftskommunikation und bei den Themen, die so viel Brisanz immer noch mit sich bringen, wie du sie bearbeitest, wenn ich das so sagen darf. Was sind denn da für dich die Herausforderungen? Einerseits zu sagen, mein Content oder das, was ich noch verbreite, das stimmt auch, das sind Fakten. Bei dem ganzen Wust an wie ich schon mal gesehen habe, bei Bullshit-Content, den es gibt oder einfach Fake-Geschichten. Also da bist du gefordert, oder?
Auf jeden Fall. Die Herausforderungen haben sich auch mit der Zeit ein bisschen geändert. Ganz am Anfang, da war ich mitten in der Promotion. Ich hatte ein abgeschlossenes Ingenieurs-Bachelor- und Masterstudium, hatte aber trotzdem Schwierigkeiten, mich als Expertin im Bereich Energiewende zu sehen. Mhm. Das hat sich mit der Zeit entwickelt. Das kann ich auf jeden Fall allen Menschen in der Wissenschaft nur nahelegen, anzufangen, über ihre Wissenschaft zu sprechen. Da lernt man total viel bei. Und am Anfang, das ist ja ein Podcast für Ingenieurinnen und Ingenieure, wurde mir als, ja. Und andere unter anderem, aber gerade, vielleicht kennen das einige der Zuhörerinnen gerade, als junge Frau in den Ingenieurwissenschaften wird einem auf jeden Fall oft unterstellt, dass man nicht so viel Ahnung hat von dem, was man da gerade sagt. Hm. Das war am Anfang eine der größten Herausforderungen und da bin ich persönlich auch sehr dran gewachsen und auch meine WissenschaftlerInnen-Persönlichkeit ist daran gewachsen und mit der Zeit haben sich die Herausforderungen ein bisschen gewandelt. Mittlerweile würde ich sagen, ist die größte Herausforderung, einen guten Mittelweg zu finden zwischen die Inhalte so runterbrechen, dass man sie einfach kommunizieren kann und keine wichtigen Details wegzulassen. Mhm. Mhm. Meistens setze ich mir das Ziel, Fragen in unter 90 Sekunden zu beantworten, mit wissenschaftlichen Grafiken, die ich natürlich dann auch noch erläutern muss. Und dafür werden natürlich auch mal ein paar Details vereinfacht oder weggelassen. Beispielsweise habe ich kürzlich in einem Video gesagt, etwas wird recycelt, dabei wurde es downgecycelt. So Kleinigkeiten werden dann schnell entdeckt. Aber das Schöne an Social Media, finde ich, ist, dass man die ganze Zeit im Dialog ist. Bei der Community ergänzt dann auch Informationen oder weitere Quellen in den Kommentaren. Es wird viel diskutiert und da freue ich mich immer drüber. Wir sind da immer im Dialog.
Ja, aber die Problematik, die kennen wir. Ne?
Also, ich wollte gerade sagen, ich habe mich auch wiedergefunden.
Oder man nicht den absolut richtigen Ausdruck
dann gibt es gleich Feedback.
Wenn man mit Wissenschaftlern zu tun hat und die einen dann offensichtlich dann auch mal hören und unseren Podcast konsumieren,
das war aber nicht ganz
wird
korrekt.
Man schon gerne korrigiert. Aber okay,
das ist ja ist in Ordnung. Aber auch das gehört dazu und man lernt dann ja, man lernt dann eben noch weiter.
Ja. Ich war kürzlich bei My Think Experts zu Gast im ZDF.
Ja, cool.
Und da kann ich nur berichten, da gab es auch einige Events danach von anderen ExpertInnen, die jedes Wort auseinandergenommen haben.
Ja, leider ist das so.
Also ich glaube, das liegt in der Sache. Ja,
absolut. Ja, ja.
Aber gut, das gehört alles irgendwie mit dazu, ne? Ja, wollen wir ein bisschen auf deinen Forschungsschwerpunkt eingehen? Wollen wir darüber noch sprechen? Also ein bisschen nochmal fachlich einsteigen?
Ich würde schon gerne mal wissen, was bifaziale Photovoltaik ist. Also Photovaltaik, ja.
Ja, da kommen wir noch mit.
Ich habe es jetzt gelesen, aber das ist besser, wenn du das erklärst.
Ich glaube auch.
Ja, gerne. Bifazial bedeutet direkt übersetzt zweigesichtig, also bifacial, und bedeutet einfach, dass die Solarmodule von beiden Seiten Strahlung empfangen und umwandeln können. Mhm. Solarzellen oder Photovoltaikzellen können das an sich schon. Die wurden ja ursprünglich mal entwickelt für die Raumfahrt und da kann das Licht ja auch öfter mal von beiden Seiten kommen, nicht gleichzeitig, aber da ist ja alles in Bewegung. Mhm. Mit der Zeit, mit der Entwicklung der Solarmodule wurden ja immer öfter auf Dächer gelegt oder eben auf geschlossene Flächen und da hat man hinten zugemacht. Jetzt stehen wir aber in den letzten Jahren vor anderen Herausforderungen. Meistens gibt es ein Flächenproblem. Wir wollen eher mehr Strom pro Fläche erzeugen. Und da ergibt es natürlich wieder Sinn, bifaziale Zellen zu benutzen. Das heißt, wir haben auf der Rückseite kein Aluminium mehr, sondern Glas. Und so kann einmal die Sonne, die Strahlung, die von der Sonne kommt, von oben direkt umgewandelt werden, aber auch die Strahlung, die erst vom Boden oder von der Fläche darunter reflektiert wird und dann auf die Rückseite trifft.
Mhm. Jetzt blöde Frage vielleicht, ist das denn auch was dann für den Privaten, der sich sein Balkonkraftwerk dahin bauen möchte oder schon hat, kann der auch bifaziale Module nutzen oder geht das nur in größeren Flächen?
Das geht auf jeden Fall auch in der Privatanwendung. Es ergibt meistens nicht so viel Sinn, wenn man sie aufs Dach legt. Also es sollte schon noch Platz auf der anderen Seite sein für Reflexion. Aber Balkonsolar ist ein schönes Beispiel, wenn man die Module tatsächlich als Fassadenelement oder als Balkonelement nutzt, können sie natürlich von beiden Seiten bestrahlt werden. Oder wenn der Balkon aus Glas ist oder Milchglas. Aber bifaziale Photovoltaikanlagen können zum Beispiel auch als Zäune benutzt werden, als Abgrenzung und sind dann vertikal aufgeständert. Oder man sieht sie jetzt viel in der Landwirtschaft. Das ist dann die sogenannte Agri-Photovoltaik. Da werden die Anlagen noch über dem Feld angebracht, am besten so hoch, dass Maschinen auch noch drunter herfahren können. Und so hat man so einen Doppelnutzen der Fläche, weil die Pflanzen, die darunter wachsen, vor Starkwetterereignissen geschützt sind und trotzdem noch genug Licht durchkommt, dass sie wachsen können.
Anschlussfrage, heißt doppelte Fläche auch doppelter Ertrag?
Leider nicht. Hätten wir auf der anderen Seite auch noch mal eine Sonne, dann wäre das auch doppelter Ertrag. Wir haben aber ja nur das reflektierte Licht. Also unter optimalen Bedingungen, aber in der freien Natur kann man so 10-20% mehr Ertrag dadurch generieren auf selber Fläche und ungefähr denselben Kosten.
Hey, ja, spannend.
Absolut.
Auf jeden Fall. Sehr gut, danke dir. Ja, dann kommen wir mal zu einem anderen Feld und zwar zum Mittelstand Digital Rheinland. Da bist du ja auch Geschäftsführerin, wenn wir das hier richtig notiert haben. Und da würden wir natürlich auch noch gerne was von dir erfahren. Was machst du da so? Was ist das Ziel? Ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen was.
Genau, ich darf gerade das Mittelstand Digitalzentrum Rheinland leiten und da sind wir besonders mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in Kontakt, auch im Bereich der Energiewende und der Energieeffizienz. Das ist auch für die KMUs, also die kleinen mittelständischen Unternehmen, natürlich eine große Herausforderung, aber auch eine Chance, würde ich sagen. Wir sehen, dass viele Unternehmen da den Wandel aktiv mitgestalten wollen, aber auch auf kleine verschiedene Hindernisse stoßen. Und da unterstützen wir vom Mittelstand Digitalzentrum, von der ganzen Initiative und beraten. Wir sind da besonders im Wissenstransfer unterwegs und im Technologietransfer. Wir zeigen also neue Technologien und Beispielmöglichkeiten, wie man die anwenden kann. Wir bringen Erfolgsbeispiele aus der Praxis mit und zeigen, welche Maßnahmen eben schon funktioniert haben in anderen Unternehmen und vielleicht dann auch für die Unternehmen was sein könnten.
Sind denn KMUs wirklich wichtig auch für die Energiewende oder haben die Nachteile gegenüber den großen Konzernen rein schon aus finanziellen Gründen? Also ich meine, KMUs tun uns alle schwer im Moment. Wie sieht das da aus? Machen die in ausreichender Form mit oder musst du daran noch arbeiten?
Ich würde sagen, besonders die KMUs machen besonders viel mit, weil die sich oft gerne auch auf neue Technologien einstellen und da interessiert sind und die Umsetzung meist nicht so bürokratisch schwierig ist, wie jetzt in größeren Unternehmen. Also wir haben da sehr positive Erfahrungen gemacht, gerade wenn wir die Technologien vorgeführt haben, zum Beispiel so ein flexibler Energieverbrauch durch ein Lastenmanagement. Das haben viele Unternehmen schon umgesetzt oder eine große Photovoltaikanlage in Zusammenspiel mit einem Speicher oder lokaler Wasserstoffproduktion. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und gerade die für die KMUs ist eine Riesenchance.
Schön. Ja, jetzt würde ich mal gerne so ein paar Tipps abfragen für unsere Hörenden, die jetzt vielleicht auch sowas planen oder vielleicht über was anderes sprechen, ne, auf den Social-Media-Kanälen. Was sind so deine ultimativen Tipps, was man auf jeden Fall machen sollte oder was man nicht machen sollte, was zu beachten ist?
Ich kann erstmal alle Menschen ermuntern, die was mit Wissenschaft zu tun haben, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Ich glaube, was wir in der Wissenschaft alle gemeinsam haben, wir brennen für unser Forschungsfeld. Und wenn man darüber online spricht, das merken die Menschen. Also man wird schnell ein großes Publikum erreichen können, einfach weil man passioniert in seinem eigenen Feld ist. Und in den meisten Forschungsfeldern gibt es große Überschneidungspunkte mit der Gesellschaft, egal wie spezifisch sie sind. Und da kann ich wirklich nur ermutigen, da direkt in den Dialog zu gehen. Ich lerne unglaublich viel aus der Wissenschaftskommunikation. Das ist kein einseitiger Dialog. Mhm. Es gibt viele Themenfelder, mit denen ich mich in der Forschung auch vorher noch gar nicht auseinandergesetzt habe, dann aber gemerkt habe, oh, diese Frage wird immer wieder gestellt. Anscheinend beschäftigt das die Leute. Und so nehme ich auch immer wieder was aus der Wissenschaftskommunikation dann mit in meine Forschung.
Mhm. Okay, also wenn ich das aber so höre und wenn man dir so zuhört, das Thema Kommunikation hat neben der wissenschaftlichen Arbeit einen Riesenstellenwert für dich. Und wenn du so mal für dich oder wenn du das gestattest, die Frage in die Zukunft schaust, wie wird es denn da bei dir weitergehen? Eher die Wissenschaftlerin oder eher die Kommunikatorin? Ja, okay, die Kommunikatorin für die Wissenschaft. Kann man ja beides so gut kombinieren. Jetzt habe ich ja fast diese Frage selbst beantwortet.
Ja, echt?
Möglicherweise.
Ja, danke für die Beantwortung. Ich sehe Wissenschaftskommunikation tatsächlich als Teil unserer Pflicht als WissenschaftlerInnen. Es gab ja lange, auch vor Corona, das Wissenschaftsbild war ja oft, das sind die da oben im Elfenbeinturm und die forschen so vor uns hin. Das mag vielleicht mal so gewesen sein, aber das ist nicht mehr der Alltag in der Wissenschaft. Wir müssen mit unserer Wissenschaft, finde ich, viel näher wieder an die Gesellschaft ran, viel mehr in den Dialog gehen. Deshalb sehe ich das eher als meine Aufgabe, auch über Wissenschaft zu kommunizieren, wenn ich Wissenschaft betreibe.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Ja, ich würde sagen, das ist doch eigentlich ein ganz guter Abschluss. Und so schnell vergeht die Zeit, dass wir jetzt irgendwie schon fast eine halbe Stunde wieder gesprochen haben. Und ja, ich denke, dass wir einen guten Einblick geben konnten in deine Welt und was du alles so machst und warum das wichtig ist. Und wenn ihr jetzt noch vielleicht Fragen habt oder irgendwie Kommentare schreiben wollt, worüber wir eben auch gesprochen haben, benehmt euch erstmal, aber das macht ihr ja auf jeden Fall bei uns immer. Sind immer alle total nett und ja, meldet euch einfach, wenn es noch irgendwas gibt.
Genau, schreibt auch einfach an podcast@vdi.de. Ja. Wir gucken uns das alles an, jede Frage, jede Mail wird beantwortet. Und wenn ihr natürlich noch mehr über die Eva hören oder lesen möchtet, dann schaut bitte in unsere Shownotes, da sind noch ein paar super interessante Links drin. Da könnt ihr das, was wir hier besprochen haben, vielleicht auch noch mal ein bisschen vertiefen.
So sieht's aus.
Genau, liebe Eva, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit.
Dankeschön.
Wir wünschen dir als, in Anführungsstrichen, Kollegen, wenn ich das so sagen darf, viel, viel Glück weiterhin, viel, viel Erfolg. Ich glaube, die Themen werden dir nicht ausgehen.
Nee, mit Sicherheit nicht.
Und alle, die über Wissenschaft kommunizieren, machen sowieso Gutes.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, alles klar.
Dankeschön.
Ja, ihr Lieben, bis dahin. Das war's für heute und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.